Morgen wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid, heute an diesem Sonntag. Ihr seht, ich habe wieder eine Flipchart dabei. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit. Du hast vermisst, ja, ich auch ein bisschen, deswegen habe ich es mitgebracht. Wir haben druckfrisch neue Kleingruppenheftchen, die sehen so aus, da dürft ihr euch nachher gern eins mitnehmen. Und heute möchte ich gerne den ersten Satz aus diesem Kleingruppenheft vorlesen, was da steht. Und zwar steht da: Als christliches Zentrum Sonnenbühl wollen wir eine Gemeinde sein, in der Menschen täglich Leben und Glauben teilen können. Aus diesem Grund gibt es Kleingruppen. Was bedeutet es eigentlich, täglich Leben und Glauben teilen? Es hört sich ja irgendwie gut an. Die Frage ist, was verbirgt sich dahinter? Und heute soll es darum gehen, was das bedeutet, Glauben und Leben teilen. Ich schreibe euch das einmal auf. Es geht um Glauben. Und es geht um Leben teilen und heute, ich möchte hauptsächlich darüber sprechen, wie wir denn das Leben teilen. Die Frage ist ja, wie können wir das schaffen, dass das unsere Gemeinde charakterisiert, wenn das doch unser Wunsch ist? Weil es steht da ja da drin. Und wie kann das echt werden? Und nicht nur eine Floskel ist, die sich halt gut anhört. Ich glaube, dass sich echte Gemeinschaft darin zeigt, dass man auch wirklich das echte Leben miteinander teilt. Gemeinde sollte nie nur der Ort sein, wo wir jetzt halt am Sonntag nebeneinander in den Reihen sitzen und dann nachher stehen wir auf und das war's dann. So, das ist Gemeinde. Das wäre schade und würde, glaube ich, auch nicht das Herz und den Zweck von Gemeinde erfüllen, wenn das nur das Einzige wäre. Gemeinde bedeutet für mich, gemeinsam unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu leben, eben Glauben und Leben zu teilen und zwar das authentisch, so wie es halt gerade ist, so wie es uns halt gerade ist. Und das kann, ich denke, besonders durch kleine Gruppen geschehen, weil wir da, merken wir alle, sind wir alle viel näher miteinander zusammen. In kleinen Gruppen, in den Teams, die wir haben und so weiter. Da, wo kleine Gruppen zusammenkommen, da ist man näher aneinander dran. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Unser Leben ist ja sehr vielschichtig, würde ich mal sagen. Ne? Das sieht jeden Tag manchmal vielleicht auch ein bisschen anders aus. Und auch wenn wir so in die Runde schauen, unser Leben hier ist auch irgendwie alles so ganz unterschiedlich. Wir sind alle in unterschiedlichen Lebensphasen drin. Wir haben unterschiedliche Alltagsgeschehen. Wir haben unterschiedliche Aufgaben. Wir haben unterschiedliche berufliche Situationen, Familienkonstellationen und so weiter. Und mal geht es drunter und drüber. Und manchmal rede ich tatsächlich auch mit Menschen. Da habe ich den Eindruck, den ist eher langweilig. Das gibt es auch. Und das gehört vielleicht auch zu manchen Lebensphasen dazu. Es gibt Höhen und Tiefen und es gibt auch ganz, ganz viel dazwischen. Und ich möchte aber heute Morgen mal schwarz-weiß denken, weil das macht es immer manchmal ein bisschen einfacher, wenn wir das mal so schön einkategorisieren können. Und zwar soll es heute, welche Farbe ich nehme, ich habe mir da zu viel Farben ausgesucht. Heute soll es mal um die äußersten Pole gehen und zwar um Leid und um Freude. Natürlich in dem Wissen, dass wir nicht nur Personen haben, die absolut 100% leiden und absolut oder die anderen haben zu 100% Freude. Also ihr wisst, wir befinden uns alle immer wieder da dazwischen und manchmal auch an einem Tag hin und her. Also ich glaube, das kennen wir. Die Frage ist jetzt, die ich mir gestellt habe, wie können wir unser Leben teilen miteinander, wenn wir doch so unterschiedlich manchmal empfinden und wenn wir so unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen uns gerade als Gemeinde befinden. Wenn es um Gemeinde und um Gemeinschaft geht, da schaue ich immer gern einen Bibeltext an oder beziehungsweise ein Buch der Bibel, und zwar ist es die Apostelgeschichte. Weil in der Apostelgeschichte lesen wir ja davon, wie die allererste Gemeinde ausgesehen hat. Und zwar war das die Gemeinde, die in Jerusalem entstanden ist. Und wenn wir diese Verse lesen, das werden wir auch gleich tun, dann ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was diese Gemeinde ausgemacht hat. Und es war wirklich eine besondere Gemeinde. Und ich glaube, dass man sich in einigen Punkten etwas abgucken kann. Und gleichzeitig, wenn wir den Text lesen, würdet ihr alle wahrscheinlich sagen, 1:1 übernehmen wollen wir es nicht. Aber wir schauen uns das einmal an. Und zwar in Apostelgeschichte 2, 44, Vers 47. Da steht: Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Diesen Bibeltext habe ich in der Tat schon sehr oft gelesen, mir auch immer mal wieder Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt habe ich den mal angeguckt unter dieser Überschrift Leben teilen. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich habe diesen einen Vers da ja auch so bunt markiert. Mir ist aufgefallen, dass es anscheinend in der Gemeinde in Jerusalem Platz gab für Menschen, die sehr viele Besitztümer hatten, denen es materiell gut ging, aber sie hatten auch Platz für Menschen, bei denen das nicht zutraf, die materiellen Mangel erlebten, die vielleicht arm waren. Es gab Reiche und Bedürftige. Es gab beides. Und in dieser Gemeinschaft, in diesem Leben teilen, erlebten beide Gruppen einen Segen darin. Die einen ganz offensichtlich, sie wurden mitversorgt. Und ich glaube aber auch, die anderen empfingen den Segen, weil sie geteilt haben. Weil sie merken konnten, sie konnten den anderen helfen. Sie lebten Gemeinschaft, sie teilten ihr Leben, sie teilten ihren Glaubens, lesen wir auch in diesen Versen, auch wenn sie sich materiell in sehr unterschiedlichen Lebenslagen befunden haben. Gemeinde hält anscheinend unterschiedliche Pole aus oder sollte sie aushalten. Und ich möchte diese materielle Ebene jetzt mal erweitern auf die seelische und auch auf die geistliche. Ich glaube, echte Gemeinschaft hält die Spannung aus, dass es Menschen gibt, denen es seelisch super gut geht oder auch nicht gut geht. Ich glaube, das zeichnet sogar Gemeinde aus, dass es das gibt. Dass es unterschiedliche Lebenslagen, dass die repräsentiert sind in der Gemeinde. Menschen, die voller Freude strahlen, die gerade so viel Gutes erleben, und Menschen, die in Traurigkeit stecken, vielleicht sogar Depressionen haben. Oder auch im geistlichen Sinn. Menschen, die gerade total begeistert sind von Jesus und Gottes Segen erleben und sie haben gebetet und Gott hat es gleich erhört. Und dann gibt es Menschen, die irgendwie geistlich vielleicht durch eine Durststrecke gehen, die vielleicht sogar Zweifel haben an ihrem Glauben. Wahre Gemeinschaft hält es aus. Wahre Gemeinschaft entsteht vielleicht sogar erst, wenn dieses echte Leben, so wie es uns halt gerade geht, wenn wir das teilen. In Römer 12, Vers 15, die nächste Folie, heißt es: Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Oder auch in 1. Korinther 12, Vers 26, die nächste Folie, da ist ja die Rede von Gemeinde als Leib. Wenn eines leidet, also ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So, auch hier sehen wir diese unterschiedlichen Lebenslagen, in denen wir uns befinden können. Mir geht es als erstes um diesen Punkt. Und ihr wisst, wenn ich was male, male ich immer Männchen. So. Wie malt man einen leidigen Menschen? Also ich mal den so, der hat einen Rucksack, gell? Seht ihr? Und der guckt ganz traurig. Füße hat er auch. So, der sieht traurig aus, oder? Also, Leid. Ich weiß nicht, wie viele von euch sagen würden, okay, auf welche Seite würdest du dich eher einordnen? Vielleicht gibt es manche, die sagen, okay, ich bin gerade mehr in dieser Leitposition. Vielleicht identifizierst du dich eher gerade hier mit diesen Menschen. Und ich möchte dir etwas zusprechen. Ich möchte dir sagen, es ist so schön, dass du da bist. Du bist herzlich willkommen hier. Du gehörst nicht weniger dazu, nur weil du gerade durch eine schwere Zeit gehst. Es ist so gut, dass du da bist. Wir sind eine Gemeinde, wir sind gemeinsam unterwegs, wir teilen unser Leben, wir wollen Leid miteinander teilen. Es ist gut, dass du da bist. Es kann nämlich sein, dass ganz andere Sätze da durch unseren Kopf gehen. Vielleicht solche Sätze wie, oh, mir geht's so schlecht, ich ziehe mich jetzt mal lieber zurück. Oder was ich auch schon ganz oft gehört habe und was mir wehtut, wenn ich das höre, ich will meinen Kummer den anderen nicht zumuten. Oder ich bin selbst eine Zumutung. Du bist keine Zumutung. Hallo? Wir sind hier gemeinsam unterwegs. Oder ja, meine Situation, die passt einfach nicht zur Gemeinschaft. Wir sollten doch alle fröhlich sein, weil Jesus uns erlöst hat, aber ich bin es gerade nicht. Es ist so gut, dass du da bist. Du gehörst dazu. Es gibt Zeiten, da weiß ich, da braucht man Zeit alleine. Das geht mir genauso. Da zieht man sich gern zurück. Aber das sollte kein Dauerzustand sein. Wir brauchen einander. Und du musst nicht erst warten, bis es dir wieder besser geht und dann wieder voll da sein. Nee, du bist jetzt voll da. Du gehörst jetzt voll dazu. Leben zu teilen bedeutet auch, Leid zu teilen und nicht alleine mit sich rumzuschleppen. So, wie teilt man jetzt sein Leid, das man selber hat? Ich glaube, als erstes ist es, dass man es überhaupt sagt. Ich weiß, wir würden uns wünschen, dass alle uns die Wünsche von den Augen ablesen und so und es gleich sehen und dann gleich das Richtige tun. Aber ganz ehrlich, das, ne? Meistens sehen wir es nicht und wir meinen es ja auch nicht böse. Also es ist gut, wenn man es kommuniziert, wenn man das sagt, wenn du dich jemandem anvertraust, wenn du eine Kleingruppe hast, wenn du oder Menschen hast in der Gemeinde, wo ich sage, dem vertraue ich, dem sage ich das jetzt mal. Und auch auf uns, da auf Daniel und mich, kannst du jederzeit zukommen. Was ich auch nicht mag, ist dieser Satz, ich komme nicht zu euch, weil ich weiß, ihr habt zu viel zu tun. Oh Leute, bitte nicht. Das ist nicht unser Herz. Sprich mit jemandem darüber. Bete, bitte um Gebet. Sag, hey, kannst du für mich beten? Vielleicht musst du es auch gar nicht in allen Details erklären, aber bitte doch um Gebet. Oder besuch jemanden, geh zu ihm hin, sag, komm, vielleicht können wir mal was anderes zusammen machen. Was auch immer, was dir gut tut. Und ich weiß, dass es sehr schwer sein kann, weil das kostet sehr viel Mut, es kostet tatsächlich ja auch Kraft. Und meistens fühlt man sich in diesen Situationen ja nicht total kraftvoll. Das weiß ich. Und man ist auch nicht gerne schwach. Und man möchte auch nicht, dass andere wissen, dass man schwach ist. Das kostet immer sehr viel Mut. Aber ich möchte einen Gedanken und eine Motivation dir mitgeben. Und zwar da, wo man sich verwundbar zeigt, da entsteht echte Vertrautheit. Da, wo man sich verwundbar zeigt, entsteht echte Vertrautheit. Ich möchte ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Und zwar kann ich mich erinnern, als wir unser erstes Kind gekriegt haben, die Liara, und ganz klein war. Was macht man da? Geht man in irgendwelche Krabbelgruppen oder so? Mütterkind, ne? Ihr kennt solche Gruppen. Auf jeden Fall bin ich da auch hingegangen und ich muss sagen, mir ging es in der Babyzeit mit Liara nicht gut. Viele wissen, dass sie schwere Neurodermitis hatte und sowieso das erste Kind, wer sich daran erinnern kann, weiß, das kann auch anstrengend sein. Gell? Und ich bin in diese Krabbelgruppe gekommen und diese Mütter dort, bei denen schien alles zu funktionieren. Die hatten so liebe Kinder und so liebe Babys, die haben nie geschrien da und es ging immer nur darum, dass man erzählt hat, was denn die Babys schon alles können, gell? Und oh, mein Kind kann sich schon drehen und Liara sagt halt so. Ja, ne, so man hat immer so von seinen Erfolgen erzählt und ach, mein Kind schläft ja schon durch und na, solche Sprüche kamen dann. Und wir hatten zwar eine gewisse Art von Gemeinschaft, aber habe ich mich verbunden mit denen gefühlt? War ich vertraut mit denen? Nee, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, da brauche ich nicht wieder hingehen. Aber wenn ich mich mit Müttern getroffen habe, die ehrlich waren und die gesagt haben, boah ey, ich finde es so anstrengend, mir geht es gerade so schlecht, da ist echte Vertrautheit entstanden, weil ich gemerkt habe, die verstehen mich. Und man kann sich trotzdem, indem man Leid teilt, auch ermutigen gegenseitig, weil du weißt dann ja überhaupt erstmal, wo du Ermutigung brauchst. Aber da, wo jemand geteilt hat, hey, mir geht's genauso wie dir. Oder gesagt hat, oh, mir geht's so schlecht, kannst du für mich beten oder können wir gemeinsam uns irgendwie Tipps geben oder da gemeinsam unterwegs sein. Da ist echte Vertrautheit entstanden. Und deswegen, es ist eine Chance, Leid zu teilen. Weil wenn der andere mir zuhört, mich vielleicht sogar versteht, das kann dazu führen, dass man sich viel enger miteinander verbunden fühlt, als wenn man nur gemeinsam im Sonnenschein spaziert. Jetzt ist die Frage, es gibt ja noch eine andere Person. Wie teilt man jetzt das Leid, wenn man nicht diese Person ist, sondern daneben steht? Leid teilen bedeutet ja etwas mittragen. Und es ist auch echt schwer, finde ich, immer wieder jemanden zu begegnen, der vielleicht gerade durch eine schwere Phase durchgeht. Wie helfe ich dem denn jetzt? Und ganz ehrlich, ich finde, da gibt es kein Pauschalrezept. Gell? Also du musst diese Punkte nacheinander, das ist einfach so unterschiedlich. Du kannst zuhören, manchmal einfach nur, manchmal tatsächlich ist so dieses Frauenprinzip, ne? Frauen wollen nur zu, also dass jemand zuhört, sie wollen jetzt keine Tipps haben. Das trifft, finde ich, auch manchmal dazu. Es geht auch mal dazu, es geht mal darum, einfach nur da zu sein und dem anderen zu signalisieren, du bist nicht allein. So, manchmal geht es auch um praktische Hilfe und so weiter, gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber ich möchte etwas Grundsätzlicheres ansprechen, und zwar die Herzenshaltung dahinter. Halte ich jetzt aus, dass dem anderen schlecht geht? Halte ich das aus und was macht es mit meinem Herzen, wenn ich das sehe, dass jemand in diesem Leid drin steckt? Und mir ist die Geschichte eingefallen, die Jesus erzählt hat vom barmherzigen Samariter. In dieser Geschichte wurde ein Mann überfallen und schwer verletzt. Er lag am Boden und drei Personen laufen an ihm vorbei und drei Personen sehen genau das Gleiche. Die sehen diesen Mann, der leidet. Der Priester sieht den verletzten Mann und er geht weiter. Der Levit sieht den auch und geht auch weiter. Nur der Samariter sieht ihn und bleibt stehen. Warum bleibt er stehen? Und das lesen wir in Lukas 15, Vers 33, die nächste Folie. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen drei Personen. Er wurde innerlich bewegt. Ich glaube, wenn wir merken, dass das Leid des anderen uns nicht mehr berührt, dann braucht es Veränderung. Und ich denke, wir kennen das alle, dass wir nicht alles, was in der Welt Schreckliches passiert, an uns ranlassen. Das hat was mit Schutz zu tun. Man könnte auch darüber reden, sollte das so sein. Darum geht es mir nicht um dieses Leid. Mir geht um das Leid des anderen, der direkt gegenübersteht. Wenn ich merke, dass mich das nicht mehr berührt in irgendeiner Form und ich eher denke, ach, der schon wieder, dann geht es doch immer schlecht. Dann möchte ich beten, Herr, schenk mir dein Herz. Schenk mir dein Herz. Weil interessant ist, dass der Evangelist Lukas Jesus genauso beschreibt. In Lukas 7, Vers 13 beschreibt er Jesus und sagt, als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt. Das ist das, was Jesus ausgezeichnet hat. Viele sehen Menschen, aber die Frage ist, bin ich innerlich bewegt? Berührt es mich? Und wenn du merkst, vielleicht als diese Person, irgendwie, das macht mir nicht mehr so viel aus oder ich weiß auch nicht, das ist doch normal oder wie auch immer, dann möchte ich dich einladen, dass du betest, Herr, schenk mir mehr dein Herz. Wie du das siehst, wie du mitleidest. Und Jesus leidet ja immer hoffnungsvoll mit, aber er leidet mit. Herr, schenk mir dein Herz. Dann haben wir noch jemand anders hier. Jetzt sind wir bei der Freude. Man könnte auch malen, dass der springt, aber es gar nicht nett. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die sich freuen. Yay! Und vielleicht denkst du, hey, ich bin eher so. Ich gehöre irgendwie gerade zur Fraktion Freude und alle rum mit mich rum sind so traurig. Was ist hier los? Ich bin freudig. Hey, es ist so gut. Gott ist so gut und ich erlebe Gottes Segen und ich bin gut gelaunt und ich möchte dir auch sagen, oh, voll gut, dass du da bist. Voll gut, dass du da bist. Wir feiern deine Erfolge und wir feiern das, was du Gutes erlebst. Du gehörst genauso dazu. Warum sage ich das? Ich habe auch schon erlebt, dass Menschen sich zurückziehen, nicht weil es ihnen schlecht geht, sondern weil es ihnen gut geht. So nach dem Motto, ach ja, Gemeinde, das ist der Ort der kranken Menschen. Das sind die Leute, die brauchen halt Ermutigung, die müssen irgendwie so aufgerichtet werden am Sonntag. Hey, das brauche ich alles nicht, mir geht's voll gut. Das brauche ich nicht. Ich komme gut allein klar, wenn es mir dann schlecht geht, dann melde ich mich. Und es gibt so Leute, die melden sich nur, wenn es ihnen schlecht geht. Also würde nicht sagen, mir fällt gerade niemand aus unserer Gemeinde ein. Aber grundsätzlich gibt es solche Menschen. Stell dir mal einen Ort vor, an dem alles perfekt ist. An dem du nur jubelst. Wo nur Friede und Freude ist. Wo nur die Sonne scheint. Wo du nur Arbeit hast, die Spaß macht. Wo du total erfüllt bist und Gott ist da und du kannst direkt mit ihm reden. Es gibt nur ein Problem. Du bist allein da. So einen Ort gab es mal. Und Gott sagt da etwas hinein. Und zwar sagt er, 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich finde es so berührend, gell? In diesem perfekten Ort, wo alles perfekt ist, sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Auch in Freude und in schönen Momenten, im Feiern, da brauchen wir einander. Freude, die geteilt wird, verdoppelt sich. Es gibt dieses Sprichwort, kennt ihr alle, ne? Das geteilte Leid wird halbiert und naja, ihr wisst schon. Dein Segen, den du gerade erlebst, der kann andere ermutigen. Deine Energie, dein Vorwärtsgehen, deine Vision, die du hast, dein Glaube ist total wichtig und es kann anderen dienen. Deine Freude und deine Zuversicht können andere anstecken. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, wie wir denn solchen Menschen begegnen sollen. Meistens fragt man sich das ja bei diesem, ne? So wie begegne ich Menschen im Leid. Aber was mache ich denn jetzt mit jemandem, der sich freut? Lasse ich den in Ruhe oder dass ich ihn dann noch runterziehe? Also das, die sollen so einschlagen, gell? Wie begegnen wir Leute oder Menschen, die fröhlicher sind als wir gerade? Tatsächlich können wir ja auch diesen Impuls nachgehen, die Gemeinschaft mit solchen Menschen zu meiden. Boah, die sind immer zu fröhlich. Was mache ich denn als derjenige, dem es halt jetzt gerade nicht so gut geht wie dem? Der sich vielleicht ja aber danach sehnt, auch sowas zu erleben wie der. Der hat vielleicht gerade gebetet und Gott hat ihm geantwortet, wahrscheinlich noch mit echter Stimme und mit Engel und weiß es ich was, gell? Und du denkst ja toll. Und ich bete seit einem Jahr und Gott sagt gar nichts. Jesus erzählt noch ein anderes Gleichnis, was der Lukas uns berichtet. Eigentlich sind es drei, die zusammengehören, aber ich pick mir eins raus und zwar ist es das Gleichnis der verlorenen Münze. Da war eine Frau, die hatte 10 Münzen und sie verliert eine. Und dann stellt sie ihr ganzes Haus auf den Kopf und das Wunder geschieht, sie findet diese Münze. Und dann geht sie zum Kühlschrank, macht sich einen Sekt auf, setzt sich allein auf ihre Couch und stoßt mit sich selber an. Nein! Nein! Nein, was macht sie? Lukas 15, Vers 9. Und wenn sie gefunden hat, also die Münze, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren habe. Das macht diese Frau. Jesus hat das Gleichnis ja den Pharisäern erzählt, die sich nicht darüber freuten, dass Jesus Gemeinschaft mit Sündern hatte und dass er sie gerufen hat in seine Gegenwart. Sie waren nicht erfreut darüber, dass sie bei Jesus waren, dass sie was Positives erlebt haben, dass sie Veränderung erlebten, dass sie Vergebung erlebten. Sie haben sich nicht gefreut an dem Segen. Es kann manchmal herausfordernder sein, sich mit anderen mitzufreuen, als mit dem anderen seine Lasten zu tragen. Besonders, wenn du vielleicht auch gerade deine verlorene Münze suchst und du denkst, nö, da freue ich mich jetzt nicht mehr, ich muss nur meine eigene Münze suchen. Aber ich glaube, das bedeutet es auch, das echte Leben zu teilen, durch solche Situationen gemeinsam durchzugehen, aber auch mich mit dem anderen zu freuen und ihn seine Erfolge zu feiern, selbst wenn ich das gerade nicht so erlebe. Und auch hier merke ich, dass das Gebet, Herr, schenk mir dein Herz, richtig und wichtig ist. In Lukas 15, Vers 10, also ein Vers weiter, und in diesen drei Gleichnissen, das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, nachher auch das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, kommt es ja auch immer wieder neu. Da sagt Jesus, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Nachher heißt es, genauso freut sich der Himmel. Der ganze Himmel, und da gehört tatsächlich auch Gott dazu. Gott freut sich darüber, weil der sich freut, wenn der einen geistlichen Durchbruch erlebt hat. Gott freut sich mit und das, obwohl er alle Situationen kennt, die auch nicht so gut sind. Aber der Himmel freut sich mit. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde mehr und mehr, und ich weiß, dass es auch schon geschieht, dass wir mehr und mehr Leben teilen miteinander. Und zwar authentisch. Keiner hier muss irgendwie gute Miene machen und sagen, nur alles ist gut, wenn es nicht so ist. Also es ist doch Quatsch. Lass uns ehrlich miteinander sein. Das schafft echte Vertrautheit, übrigens, habe ich vorhin gesagt. Das schafft das, was wir uns vielleicht auch ganz tief sehnen. Und wenn es uns schwerfällt, anderen zu begegnen im Leid oder auch in der Freude, dann lass uns beten, Herr, schenk uns dein Herz, deine Sicht der Dinge. So wie du uns begegnet bist, den Menschen begegnet bist, in Jesus, den Menschen. Gott ist uns auch in jeder Gefühlslage nah. Er ist auch derjenige, der uns die Last abnimmt, der uns mit der sich mitfreut. Und wir sind seine Boten an seiner Stadt und können das auch tun. Ich möchte mit uns beten am Schluss und möchte beten, dass Gott uns dieses Herz schenkt. Ja, seid ihr dabei? Wollen wir das? Okay, dann steht doch auf und dann wollen wir zusammen beten. Herr, ich danke dir für das große Geschenk der Gemeinde und ich danke, dass du das geschenkt hast. Herr, und wir wollen es achten und wertschätzen. Und wir wollen als Gemeinde Leben miteinander teilen, Glauben mit uns miteinander teilen. Und wir wollen ehrlich voneinander sein, wir authentisch uns begegnen. Und du siehst unsere Fehler. Du siehst alle Dinge, alle Herausforderungen, die es manchmal gibt, wenn wir uns gegenseitig sehen, wenn wir miteinander sprechen oder auch übersehen. Herr, ich bete so, dass du uns dein Herz gibst füreinander. Herr, und wir halten dir unsere Herzen hin und beten, dass du etwas Neues in uns bewirkst. Dass du es transformierst, unser Herz, so, dass wir dir immer mehr ähneln und ähneln. Dass wir immer mehr so werden wie du. Danke, Herr, dass du mit uns unterwegs bist, Herr. Und dass du Neues schaffen möchtest. Amen.